Wir sind meistens ganz gewöhnliche Menschen mit kleineren oder größeren Mängeln, ganz gewöhnliche Menschen, minder oder mehr begabt. Und genau da liegt das Problem. Denn einige von uns meinen, wir sind im falschen Elternhaus groß geworden. Wir haben das falsche Gesicht. Wir sind zu wenig begabt und haben Mühe, uns selbst und das Unveränderliche in unserem Leben anzunehmen. Das trifft auch bei Christen zu. Sie fragen, vielleicht hat das überhaupt etwas mit Christsein zu tun? Können sich Christen besser akzeptieren und mit dem Unveränderlichen in ihrem Leben fertig werden? Ich habe viel über dieses Thema nachgedacht und ich bin grundsätzlich zu drei biblischen Wahrheiten gekommen, die ich meine, uns helfen können, uns selbst und das Unveränderliche in und um unser Leben herum anzunehmen. Über diese drei Wahrheiten möchte ich heute Abend unter dem Stichwort Selbstannahme mit Ihnen nachdenken. Da ist zunächst einmal die Alleinherrschaft Gottes. Sie fragen, was meinen Sie damit? Und ich antworte, dass Gott in irgendeiner Weise bestimmend über allem steht und waltet. Dass letztlich alles an ihm vorbei muss. Dass aber auch nichts ist oder geschieht, was er nicht zulässt. Während ich so spreche, sagt der ein oder andere, ja, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es auch den Teufel gibt. Von ihm haben wir gerade gehört. Und wenn ich über den alleinherrschenden Gott nachdenke, dann sehe ich immer zwischen ihm und mir Satan, die persönliche, böse, übermenschliche Macht, die ihre Hand im Spiel hat. Wie steht's dann mit ihm? Wenn mir solche Gedanken kommen, da denke ich recht gern an die Geschichte von Hiob. Sie kennen sie doch, nicht wahr? Diese Geschichte von dem Mann Hiob. Er war ein beneidenswerter Mensch. Reich, auch kinderreich. Hatte wahrscheinlich eine größere Familie als irjemand hier mit 10 Kindern. Er war berühmt. Er galt als der größte Mensch im Morgenland. Er war fromm. Er hatte ein geklärtes Verhältnis mit Gott. Wir schauen uns diesen Mann an und fragen, was braucht er noch? Nach oben und seitwärts und mit dieser Erde verbunden. Alles in Ordnung. Ein beneidenswerter Mensch, der aber am Abend eines Tages bedauernswert erscheint. Denn an einem einzigen Tage verliert er seinen gesamten Besitz, seine Rinder, seine Eselinnen, seine Kamelen und schließlich im Wirbelsturm noch seine Kinder, denn das Haus über sie stürzt ein und alle werden dahin gerafft. Am Morgen noch ein reicher, berühmter, glücklicher Familienmann und am Abend ohne Besitz und ohne Kinder. Und dann wird es noch schlimmer. Und dieser Mann verliert seine Gesundheit und er sitzt mit einer schlimmen, schmerzhaften Hautkrankheit da. So schlimm ist sie und so schlimm ist sein Schicksal, dass seine Frau sich ihm zuwendet und sagt, sag Gott ab und stirb. Und in dieser Situation lesen wir etwas sehr Bewundernswertes am Hiob. Denn er sagt, als all dieses geschah, nackt bin ich von meiner Mutterleibe gekommen und nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Und wiederum, haben wir nicht Gutes empfangen von Gott, sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Bei alledem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Ja, Satan war da. Er war auf dem Plan. Er handelte. Und wir können mit Recht sagen, Satan, der Teufel, nahm ihm Besitz und Kinder. Aber Hiob schaute über Satan hinweg zu Gott und sagte nicht, der Herr hat gegeben und Satan hat genommen, sondern er sagte, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, gesegnet sei der Name des Herrn. Wohl dem Menschen, der seine Augen auf Gott gerichtet hält, nicht und sie verdunkelt, sodass er Satan nicht erkennt und nicht um die bösen Mächte weiß, aber der, wie wir es auch in dem Zeugnis hörten, weiß, dass größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Obwohl Satan seine Hand im Spiel hatte und das sich konkret auswirkte im Verlust von Vieh und Kinder und Gesundheit, schaute Hiob auf Gott und sagte, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Wir sind nicht Spielball böser Mächte, sondern über alles steht der allein herrschende Gott. Du sagst vielleicht, aber mein Problem ist eher mit Menschen, mit anderen Menschen. Zwischen mir und dem allein herrschenden Gott stehen Menschen, die mir das Leben schwer machen. Da steht ein betrunkener Fahrer, der mein Kind überfuhr. Da stehen die Eltern, die mir den Weg in meinen Traumberuf verbauten. Da steht der Vater, der die Tochter sexuell missbrauchte. Da steht der Ehepartner, der nörgelt und meckert und erniedrigt. Es gibt Leute, die auf einen anderen zeigen könnten und mit Namen sagen, der ist es, der mein Leben so schwer macht. Der allein herrschende Gott, aber schau mal, was aus meinem Leben geworden ist. Wenn ich so denke, da fällt mir die Geschichte von Josef ein. Kennen Sie sie? Diese Geschichte von jenem Mann aus einer großen Familie. 12 Geschwister hatte er, 11 Brüder und eine Schwester. Er war Lieblingssohn seines Vaters. Hat ihm sicherlich viele Vorteile eingehandelt, aber es war nicht gut. Väter sollten alle Kinder gleich lieb haben. Diese Liebe hat ihm einen besonderen Mantel gebracht, aber auch zugleich den Neid seiner Brüder und schließlich den Hass seiner Brüder, die ihn dann verkauft haben in ein fremdes Land. Und Josef zieht als Sklavendiener in ein fremdes Land, kommt aber dort zu Macht in Ägypten, zur hohen Stelle neben dem König selber. Und dann, wir kennen die Geschichte, wie seine Brüder nach Getreide und Nahrung suchend nach Ägypten kommen, nicht ahnen, dass sie da direkt vor ihrem eigenen Bruder stehen, von dem sie dann etwas erbitten müssen. Er erkennt sie, später gibt er sich ihnen zu erkennen. Und die Familie zieht dann nach Ägypten und lebt in Glück und Frieden dort in Gosen, in der Provinz Gosen, bis der alte Mann, bis Jakob stirbt. Und dann bekommen es plötzlich die Brüder mit der Angst zu tun. Und sie sagen in 1. Mose 50, Vers 15, als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie, Josef könnte uns angreifen und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Darum ließen sie Josef sagen, dein Vater befahl uns vor deinem Tod und sprach, also sollt ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. So vergib nun den Dienern des Gottes, deines Vaters, ihre Missetat. Merkwürdig, dass es ihnen erst jetzt eingefallen ist, was der alte Jakob alles gesagt hatte. Ich bezweifle, dass diese Geschichte wahr ist, die diese Brüder erzählen. Aber mir kommt es auf die Antwort von Josef an. Was spricht er jetzt seinen Brüdern, die ihn aus Neid und Hass verkauft hatten? Er sagt, fürchtet euch nicht. Ihr gedachtet zwar Böses wider mich, aber Gott gedachte es gut mit mir zu machen. Das sind Sätze, die ich kaum begreifen kann, obwohl ich jedes Wort verstehe. Schauen Sie, hier handeln Brüder aus Neid und Hass, aus Egoismus heraus und versuchen, dem Josef das Leben so schwer zu machen, wie sie nur können. Und Josef, der die Augen auf Gott gerichtet hat, sagte, ihr gedachtet es zwar böse mit mir zu machen, aber Gott meinte es gut mit mir. Und so sieht er die Verwirklichung der Pläne Gottes in seinem Leben, selbst durch die bösen Taten seiner Brüder, ohne dass es diese Brüder in irgendeiner Weise entschuldigt. Hier erkenne ich, dass Gott auch auf krummen Zeilen gerade schreiben kann. Vielleicht wissen Sie sich in einer Situation, wo Menschen um Sie herum, vielleicht mit Ihnen verwandt oder verheiratet, Böses gegen Sie meinten. Wir brauchen nicht über dieses Unveränderliche in unserem Leben unterzugehen, sondern können wissen, dass Gott hinter allem steht und zulässt, sodass wir mit Josef sagen können, ihr habt es zwar böse gemeint, aber Gott gedachte es gut mit mir zu machen. Er sieht den allein herrschenden Gott, der hinter allem, was ist, steht und lenkt. Du sagst vielleicht, ja, nicht so sehr Satan, auch nicht andere Menschen, sondern ich bin mir selber mein Problem. Die Schwierigkeit ist meine Beschaffenheit, wie sie ist. Die Schwierigkeit steckt in meiner eigenen Haut. Wenn ich so denke, erinnere ich mich an die Geschichte von Mose. Erinnern Sie sich noch, wie dieser 80-Jährige berufen wurde, Gott zu dienen, Israel aus Ägypten rauszuholen, dort am brennenden Busch. Gott rief ihn. Und da hatte Mose allerlei Ausreden, weshalb das nicht richtig sein konnte. Und seine letzte war vielleicht seine schwerwiegendste, denn er blieb bei sich selbst, wie er war, stehen und sagte, ach, mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es weder gestern noch vorgestern gewesen, auch nicht seitdem du mit deinem Knechte geredet hast. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Mose meinte, ich bin nicht so, wie ich sein müsste, um Gott zu dienen. Ich höre ihn fast sagen, wie er mit der Hand auf den Schenkel schlägt und sagt, Mensch, Gott, gerne hätte ich dir gedient, aber ausgerechnet reden, das kann ich nicht. Hättest du um irgendetwas anderes gebeten, da hätte ich es gern getan, aber reden kann ich nicht. Als ob er erwartet, dass Gott sagen müsste, oh, es tut mir leid, Mose, ich habe vergessen, dass du so ein Mund hast, schade, dass ich dich gefragt habe. Entschuldigung. Da antwortet Gott diesem Mann, der da sagte, mein Mund ist nicht ganz richtig. Oder vielleicht denkt einer, die Nase ist nicht ganz richtig. Oder das Ganze ist nicht ganz richtig. Da antwortet Gott diesem Mann, wer hat dem Menschen den Mund erschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe nicht ich es getan, der Herr? So geh nun hin und ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Mose, du bist, wie du bist, weil ich dich so geschaffen habe. Mit deinem schwerfälligen Mund und mit deiner stotternden Zunge, du bist, wie du bist. Nicht, weil du ein Zufallsprodukt bist, sondern weil ich, der Herr, dich so geschaffen habe. Mose darf hören, dass Gott ihn gemacht hat. Wie wohltuend ist es zu wissen, dass wir aus der Hand Gottes hervorgegangen sind. Wenn wir als Menschen im 20. Jahrhundert uns selbst erklären, und sagen, was den Menschen ausmacht und wie er so wird, wie er wird, dann sprechen wir von Chromosomen und Genen. Wir sprechen von der Beeinflussung durch Eltern und Umwelt. Aber wenn wir alles gesagt haben, was wir wissen, und das mag auch richtig sein, müssen wir hinzufügen, und Gott hat das so gemacht, wie wir sind. Denn wir sind aus seiner Hand hervorgegangen. wenn wir das begreifen, wenn wir uns als aus der Hand Gottes hervorgegangen sehen, dann können wir aufhören, uns am anderen zu messen und uns annehmen, wie wir sind, weil wir wissen, dass Gott uns gemacht hat. Das nächste Mal, wenn du vorm Spiegel stehst, schau dir gut an, was du siehst, und danke Gott für das, was du siehst. Einige von uns werden es im Glauben tun müssen, aber wir sind, wie wir sind, weil uns Gott so gemacht hat. Bei dieser Lehre müssen wir allerdings ein bisschen vorsichtig sein. Wenn Sie jetzt von der Freizeit nach Hause kommen, da läuft am zweiten Tag irgendetwas schief und Sie fahren aus Ihrer Haut, explodieren förmlich und alle rennen in Deckung, während der Jähzorn Sie schüttet und dann denken Sie, naja, der kanadische Prediger dort in Brake hat ja gesagt, Gott hat uns gemacht, wie wir sind. Wahrscheinlich muss ich das so annehmen, und übrigens meine Frau auch, dass ich dann und wann aufbrause. So bin ich halt. Das habe ich nicht gesagt. Wir können nie Gott für Sünde verantwortlich machen in unserem Leben. Aber wir können aufhören, uns ständig an anderen zu messen und unzufrieden sein mit dem, wie uns Gott gemacht hat. Es hat mir große Schwierigkeiten bereitet in meinen ersten Jahren als Lehrer hier. Ich habe zwar gern unterrichtet, aber oft mit einem Seitenblick, und dann merkte ich, wie die anderen Lehrer unterrichteten. Und das machte mir zu schaffen. Ich hörte dann von Schülern, wie der Unterricht von Lehrer sowieso so segensreich war. Da dachte ich, wird auch manchmal einer gesegnet durch meinen Unterricht? Und dann dachte ich, Mensch, wie der das machen kann. Wenn ich nur so organisieren könnte wie Heinz Weber und nur so evangelisieren könnte wie Ernst Klassen. Und ich habe mir dann all die besten Eigenschaften von all meinen Kollegen zusammengestückelt und gedacht, wenn du doch so wärst, bis mir eins deutlich wurde, du wirst nie so sein wie deine Kollegen, weil du Doyle Klassen bist. Gott hat dich gemacht, wie du bist, mit den Gaben, Eigenschaften, die du hast. Ich will nicht sagen, dass seit dem Zeitpunkt an alle Probleme bei mir aufgehört haben, aber es ist etwas in mir zur Ruhe gekommen. Und ich glaube, es kann es, wenn wir verstehen, dass ein alleinherrschender Gott selbst über die Mächte Satans mächtig ist und Umstände lenkt, so dass selbst das, was uns anderen Menschen aus Hass und Neid tun, und wie wir auch sind, nicht das Handeln Gottes beeinträchtigen können. Selbstannahme hängt damit zusammen, dass wir Gott den Platz einräumen im ganzen Geschehen und im eigenen Leben, wie ihm eigentlich gebührt. Glaubst du an die Alleinherrschaft Gottes mit Bezug auf deine Umstände, deine Familie, deine Krankheit, deine Schicksalsschläge? Das Zweite. Die zweite Lehre, die mir eine Hilfe ist, hängt mit der Neuschöpfung Gottes zusammen. Mit der Neuschöpfung Gottes zusammen. Und das meine ich, was wir in 2. Korinther 5 lesen, wenn es heißt, in Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ist jemand in Christus? Was bedeutet diese Aussage? Diese Aussage bedeutet, Jesus angenommen zu haben, so dass er unser Heiland ist. Dann hat auch er uns angenommen. Und er ist praktisch unser Lebensraum, er ist unsere Gerechtigkeit, er ist unser Friede, ist unsere Kraft. Er gibt uns seinen Geist. Er ist in uns und wir sind in ihm. Alles wird uns zuteil durch den Glauben in Jesus Christus. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Manchmal haben wir mit diesem Vers Schwierigkeiten, wenn wir da lesen, alles ist neu geworden. Das Wort alles ist eigentlich nicht im Urtext drin. Wir schauen uns um und sagen, alles neu geworden, aber ich erkenne mich noch immer in dem Spiegel, wie ehe ich mich bekehrte, mit den gleichen schiefen Gesichtszügen. Mein Charakter ist nicht anders geworden. Meine Umstände sind nicht anders geworden. Was ist dann neu geworden? Neu wird in dem Augenblick, wenn ein Mensch Jesus als Heiland annimmt, seine Beziehung zu Gott. Denn er wird zu einem Gotteskind. Und nun ist Gott nicht nur sein Schöpfer, sondern auch sein Vater. Er hat ein Kind-Vater-Verhältnis zu Gott. Er wird der göttlichen Natur teilhaftig, lehrt uns Petrus, so dass etwas Neues in uns hineinkommt. Wir bekommen ein neues Verhältnis zu Christen. Sie sind jetzt unsere Brüder und Schwestern im Herrn. Wir bekommen eine neue Beziehung zu dieser Welt und können sie erst begreifen und wissen, dass wir hier nicht unsere Bleibe haben. Unsere Ziele, unsere Kraft kommt von Gott. Und wir leben vor Gott und in Gott durch Jesus Christus. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ein neuer Christ. Und plötzlich fällt er in die Sünde. Sagt Dinge, von denen er aber ganz genau weiß, das ist Sünde. Geht alten Gewohnheiten nach, genauso wie er es tat, als er noch nicht an Jesus gläubig war. Er fällt auf die Nase in seinem Christenleben. Und da, wie er aufwacht mit Kopfschmerzen, da fällt ihm das Ganze wieder ein, sagt, siehste, hat sich doch nichts bei dir geändert. Satan flüstert einem zu, das ist wohl alles Gefühlsduselei gewesen, jene Entscheidung für Christus. Das war wohl nur etwas, was du selber machtest, und im Grunde genommen hat sich bei dir gar nichts geändert. Der junge Christ, Satan flüstert ihm zu, du bist der Alte geblieben. Und Gott sagt, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Frage ist nur, wem glauben wir in dieser Situation? Glauben wir Gott oder hören wir auf die Lügen Satans? Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Wenn in einer Ehe eine Frau über 10 Jahre hinweg nur immer hört, du kannst nichts, kannst nicht kochen, kannst nicht Kinder erziehen, kannst das Haus nicht halten und du bist nichts und ich schäme mich mit dir sehen zu lassen. Nein, nicht in den groben Worten, die ich jetzt gerade gebraucht habe, aber wenn das der Grundton ist, der immer durchkommt in allem Gespräch, wie wird diese Frau nach einigen Jahren von sich zu denken beginnen? Sie wird sagen, ich bin nichts und ich kann nichts. Schauen Sie, es ist ganz wichtig, wie wir zu uns selber Stellung ziehen, wie wir uns selber sehen. Sehe ich mich, wie Gott mich sieht und sagt, dass ich bin? Oder sehe ich mich, wie Satan mir zuflüstert, dass ich bin? Verstehe ich mich als neue Schöpfung in Christus, als neue Kreatur in Christus, weil ich ihn angenommen habe? Oder sage ich, alles beim Alten geblieben? Ich denke da an die Situation von Abraham, wenn wir in Römer 4, Vers 18 lesen, denn er hat gegen alle Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker wurde. Mir gefällt die Formulierung, gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt. Dieser 60-Jährige, 70-Jährige, 80-Jährige, sehen Sie, wie er gekrümmt läuft, 90-Jährige, sehen Sie, wie er mit 2 Krücken durch die Welt humpelt, fast 100-Jährige. Abraham, wie viele Kinder hast du? Oh, wir warten noch immer auf das Erste. Vater vieler Nationen, unzählige Nachkommen. Na, Abraham, wann wird's? Wenn es da heißt, gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt, vielleicht ist das die Haltung, die du einnehmen musst. Ich spreche hier nicht von psychologischen Einreden, sondern ich spreche davon, Gott beim Wort nehmen. Und wenn er sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, dann haben wir ihn beim Wort zu nehmen, damit zu rechnen und ihm zu danken. Gott macht den Menschen neu, eine Neuschöpfung. Oh, wir fallen noch in Sünden, aber Gott hat uns eine neue Stellung gegeben, eine neue Gerechtigkeit. Und er ist dabei, auch uns so zu verändern, dass wir dem Ebenbilde seines Sohnes gleich werden. Warum kann ich mich annehmen? Weil ich mich als Neuschöpfung in Christo verstehe. Denken wir mal an den Apostel Paulus. Vor seiner Bekehrung hat er Christen ins Gefängnis gejagt, sie geschlagen, sie gemordet, hat sich gefreut, als Stephanus gesteinigt wurde, hielt die Kleider derer, die ihn steinigten, und stimmte dem Ganzen zu. So war seine Haltung eins. In Christus wurde er neu und anders, eine Neuschöpfung. Und weil er diese Neugeburt, diese Neuschöpfung anerkannte, annahm, glaube ich, konnte er mit einer solchen Selbstverständlichkeit sprechen von Freude im Leben und im Christenleben. Ein drittes fällt mir auf, das mir eine Hilfe ist, mich selbst und das Unveränderliche in meinem Leben anzunehmen. Und das ist die Vergebung Gottes. Die Vergebung Gottes, die ich als Christ benötige und die ich als Christ bekommen kann. So wir unsere Sünden bekennen, schreibt Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 9, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Untugend reinigt. Glaubst du das? Wissen Sie, ich habe schon in seelsorgerlichen Gesprächen mit Menschen gesprochen, die mir sinngemäß gesagt haben, ich kann mir selber nicht vergeben. Wenn ich zurückdenke an jene Nacht, an jenes Ereignis, an jenes Jahrzehnt, an die lange Zeit, ehe mein Mann starb, wenn ich daran denke, wie ich handelte, ich kann mir selber nicht vergeben. Und es gibt Leute, die kommen innerlich nie zu Ruhe über Sünden, die sie begangen haben, die sie bereuen, aber irgendwie scheinen sie nicht zu begreifen, was die Vergebung Gottes bedeutet. Ich sprach hier einmal mit einer vielleicht 65-jährigen Frau, die berichtete in den ersten Ehejahren ihres Lebens, Ehebruch begangen zu haben. Und obwohl sie Christ war und Gott um Vergebung gebeten hatte, blieb diese Sache über ihrem Leben wie eine Wolke, wie ein Schatten, dass ihr die Freude und auch die Heilsgewissheit nahm. Und als wir miteinander sprachen, blickte sie über mehrere Jahrzehnte weg und sagte, ich habe nie froh werden können. Was heißt dann Vergebung Gottes? Was heißt dann, dass er uns von aller Untugend reinigt? Eines Tages, ich habe diese Geschichte schon mal erzählt, vielleicht haben Sie sie auch gehört, hatte ich ein Gespräch mit einer Frau in einer Stadt, nachdem ich gepredigt hatte, sie wollte eine Sünde beichten. Sie kam dann zu mir in ein Seelsorgezimmer und berichtete von dem, was sie meinte, wohl das Schlimmste sei, was ein Mensch tun könnte. Und ich fragte sie, haben Sie dies Gott bekannt? Ja, sagte diese Christin, jeden Tag, seitdem es geschehen ist. Sie dachte an einen Zeitraum von etwa 3 Wochen. Dann sagte ich hier, passen Sie mal auf, wenn ich im Gespräch jetzt böse mit Ihnen werden sollte und plötzlich mit Ihnen zu schimpfen beginnen und zu reden, wie ich nicht sollte. Und heute Abend täte es mir leid, dass ich so mit Ihnen gesprochen habe. Und ich käme zu Ihnen und sagte Ihnen, also so wie ich heute. Ich sagte, und dann treffen wir uns morgen auf der Straße. Und ich dachte, also so wie ich mit Ihnen gesprochen habe, das war nicht richtig. Können Sie mir nicht verzeihen? Und dann sehen wir uns sonntags in der Kirche und ich denke an das Geschehen und ich sage, also das war nicht richtig. Könnten Sie mir nicht verzeihen? Und dann sehen wir uns Weihnachten wieder und ich sage, also könnt ihr mir nicht verzeihen für das? Ich sagte, sie würden allmählich zu denken beginnen, dass ich ihnen nicht glaubte, als sie sagten, das verzeihe ich ihnen. Da fiel bei ihren Groschen. Wissen Sie, und genauso machen wir es mit Gott. Wir nehmen seine Vergebung nicht in Anspruch. Wir wissen, dass wir gesündigt haben. Wir kommen reumütig zu ihm und bekennen ihm das. Und dann bringt Satan uns das, bringt es fertig, uns am nächsten Tag dann noch daran zu erinnern und uns zu sagen, wahrscheinlich hast du nicht genug geweint über diese Sache. Und wir bekennen es noch einmal. Und dann kommen wir das nächste. Und wir denken irgendwie, es ist Gott, der uns demütig hält, wenn uns diese Sünde immer wieder in Erinnerung gerufen wird. Und wissen nicht, dass es Satan ist, der uns die Freude des Christseins nehmen will, der uns den Mund stopfen möchte, dass wir nicht Zeugen sind und der uns unsere Sünden immer wieder vorhalten will. Im Gegensatz zu dem Wort Gottes, das sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Wissen Sie, ich spreche hier in einer Freizeit wie diese zu vielen Menschen, die ich kaum kenne. Einige von ihnen sehe ich in dieser Freizeit zum ersten Mal. Und die wenigsten kenne ich gut. Und wenn ich vom Wort Gottes her Sünde aufzeigen möchte und muss, da weiß ich nie, mit welchem Satz ich den oder den treffe. Dann weiß ich nicht, wie vielleicht ein Wort von mir wie ein Dolch durch ihr Herz fährt. Und sie denken, das bin ich, das war ich. Liebe Geschwister, weil Jesus für uns gestorben ist, weil er für unsere Schuld bezahlt hat, kann er uns die Sünden vergeben, wenn wir sie ihm bringen und bei ihm lassen. Und ich bin sicher, es gibt viele Christen, vielleicht auch in diesem Raum, die die Vergebung Gottes für begangene Sünden nicht annehmen und deshalb sich selber nie annehmen können und nie froh werden als Christ, weil sie sich ihre eigenen Sünden immer vorhalten. Und im Grunde genommen beleidigen wir denjenigen, der für uns starb, unsere Sünden auf sich nahm und sie hinwegnahm, wenn wir sie immer wieder hervorgraben und uns schuldig sprechen. Liebe Geschwister, ich könnte nicht eine Predigt wie diese halten, wenn ich nicht selber um die Vergebung als Christ wusste. Ich kann mich annehmen, weil ich weiß, dass Jesus mir vergeben hat. Nicht bloß die Dinge, die ich tat, noch ehe ich mich bekehrte, aber auch als Christ. Ich komme zum Schluss. Viele von uns haben in unserem unmittelbaren Umfeld, in unserer eigenen Person und in dem, was mit uns geschieht, Dinge zu verkraften, die uns nicht leicht fallen. Wenn wir uns dabei als ein Spielball finsterer Mächte oder bloßer Zufall vorkommen, bloßen Zufalls vorkommen, da werden wir nie glücklich werden können. Aber wenn wir wissen, dass hinter allem ein liebender himmlischer Vater steht, der zugelassen hat, was uns passiert ist, wie wir geworden sind, dann können wir auch diese schweren Umstände dankbar aus Gottes Hand nehmen. Und wir können wissen, dass selbst wenn wir den Namen nennen können von Menschen, die uns das Leben schwer gemacht haben oder schwer machen, dass hinter allem Gott steht, der selbst auf krummen Zeilen gerade schreiben kann und der selbst da, wo Menschen es böse meinen, mit uns zum Ziele kommen kann. Und wir können die Vergebung Gottes grundsätzlich und täglich in Anspruch nehmen und von dieser Reinigung her lebend uns selbst annehmen. Und dann wen der Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei. Befreit durch diese Beziehung zu Gott, sind wir da, um ihn zu verherrlichen und anderen Menschen zu dienen. Dann kann er uns gebrauchen als Leute, die sein Heil und seine Hilfe erfahren, um anderen Wegweiser zu diesem großartigen Gott zu sein. Möge der Herr es schenken, dass diese Wahrheiten unser Herzen erfassen und froh machen. Und dass da, wo wir noch nicht seine Vergebung in Anspruch genommen haben, dass wir es heute Abend tun. Und dass wir einen Schlussstrich ziehen unter Sünde, die uns immer wieder plagt und die wir immer wieder bekennen. Und danken, dass Jesus uns vergibt und uns reinigt von aller Untugend. Amen. Wollen wir noch miteinander beten? Vater im Himmel, wir kommen heute Abend zu dir mit dankbaren Herzen, dass du es gut mit uns meinst. Und du, der es gut mit uns meint, du bist der Herr aller Herren, der Gott aller Götter, der Allmächtige, Allweise, Allgegenwärtige, liebende himmlischer Vater. Dir ist kein Ding unmöglich. Du hältst die Geschicke dieses Planeten, der Menschheit und auch meines Lebens in deiner Hand. Und dafür danke ich dir. Dein Wort macht es klar, dass nicht deswegen alles glatt gehen wird, dass ich nicht vor Unfällen unbedingt bewahrt bleiben werde, auch nicht meine Familie. Aber alles muss an dir vorbei. Und du hältst alles in deiner Hand. Ich danke dir dafür. Hab Dank, dass wir, die wir eigene Wege gingen, in dir, Herr Jesus Christus, neue Geschöpfe deiner Gnade werden durften. Und dass wir da, wo wir tagtäglich fallen und sündigen, von dir Vergebung bekommen können. Hilf uns, diese Wahrheiten zu beherzigen und in froher Zuversicht mit dir zu leben und dir zu dienen. Bewahre uns in dieser Nacht. Wache du über uns und unseren Kindern. Schenk du auch, dass die Worte, die unsere Kleinen durch die Gruppenleiter hören, tief in ihr Herz gehen und sie prägen für das ganze Leben. Bereite uns auf den morgigen Tag vor, auf den Sonntag, wenn wir uns wieder versammeln, um dich anzubeten und dein Wort zu hören. Und noch einmal danken wir dir für all das, was du uns heute Abend sagtest. Amen.